Man muss entweder super gut funktionieren, um einen 40-Stunden-Job auszuhalten, oder man ist quasi ein Sozialfall unter Anführungszeichen. Und dazwischen gibt es irgendwie nichts.
Wir sehen in den Lebensgeschichten der Menschen einen Mangel an Unterstützung, der die Menschen wirklich dorthin führt, wo sie auch wirklich hinwollen. Freak. Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Dierenbacher. Unser Thema heute: Politik innovativ mit Partizipation zum Erfolg. Wir werden uns heute unterhalten über Teilhabeerfahrungen und über die Teilhabe und Teilnahme von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt. Zu diesen Berufen haben wir hierher ins Radiokulturcafé zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen Herr Oliver König. Sie sind tätig an der Universität Wien und forschen für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Können Sie unseren Zuhörern kurz erläutern, worum es in dieser Studie geht, bevor wir näher ins Detail gehen?
Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung. Also wir versuchen in diesem Projekt den Weg etwas ein bisschen anders zu gehen, also auch nicht über Menschen mit Lernschwierigkeiten zu forschen. Wir versuchen in unterschiedlichsten Konstellationen Menschen mit Lernschwierigkeiten in dem Projekt auch aktiv als Forscherinnen mit einzubinden, um eben, wie Sie gesagt haben, nicht über die Personengruppe zu forschen, sondern mit ihnen gemeinsam. Der Titel dieses Forschungsprojektes, also so ein bisschen passend auch zum Thema dieser Sendung, lautet Teilhabeerfahrungen von Menschen mit Lernschwierigkeiten in ihrer beruflichen Biografie. Und wir schauen uns an, wie sich in der Biografie, also im Lebenslauf von Menschen mit Lernschwierigkeiten, Erfahrungen des Teilhabenkönnens und Erfahrungen des Ausgeschlossenseins, Ausgeschlossenwerdens auf ihre Lebensvorstellungen, auf ihre Vorstellungen von Arbeit und von Erwerbsarbeit auswirkt.
Sie verzeihen, wenn ich Sie an dieser Stelle unterbreche und Herrn Olaf Lingenhöhle vorstelle. Herr Lingenhöhle, Sie haben, wenn man das so titulieren kann, eine psychische Erkrankung und haben die sogenannte Schreibwerkstatt gegründet. Was ist das genau und wer kann alle daran teilhaben?
Schreibwerkstätten gibt's viele, soviel ich weiß. Die Schreibwerkstatt, die ich gegründet habe, heißt Gesund Schreiben und ist eine Schreibwerkstatt für Menschen mit Psychiatrieerfahrung, wobei ich das lediglich moderiere, selbst auch teilnehme, also die Schreibvorschläge, die ich einbringe, auch wo ich auch selbst Texte schreibe und Texte selber vorlese, genauso wie die anderen. Es funktioniert also wie eine Selbsthilfegruppe im Prinzip. Teilnehmen kann jeder, der schon einmal in der Psychiatrie war.
Ich würde jetzt gerne weiter fortfahren, indem Sie, Herr Oliver König, uns vielleicht ein bisschen mehr erzählen über den Teilhabeprozess von Menschen, die Lernschwierigkeiten haben im Zuge der Studie, die Sie durchführen. Wie darf man sich diese Teilnahme von Menschen mit Lernschwierigkeiten in einem Forschungsprojekt in der Praxis vorstellen?
Ja, also das Projekt läuft noch. Es ist noch nicht abgeschlossen. Die Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten in dem Projekt ganz konkret. Also wir verorten unser Forschungsprojekt in einer Forschungsrichtung, die im deutschsprachigen Raum noch wenig Geschichte hat, der Tradition der partizipativen Forschung, also der einbeziehenden Forschung, wo also im Idealfall Menschen mit Lernschwierigkeiten noch in einem Prozess dazu befähigt werden sollen, eigenständig ihre Interessen, diejenigen Aspekte, die sie in ihrem Leben, in den sozialen Strukturen bewegen, auch wirklich zum Thema von Forschung zu machen. Das wäre jetzt so ein bisschen idealtypisch gezeichnet. Im Fall unseres Projektes, also ganz, ganz klassisch, findet an einer Universität statt. Es musste ein Forschungsantrag geschrieben werden. Waren Menschen mit Lernschwierigkeiten, das muss man an der Stelle auch sagen, nicht in die Entstehung der Forschungsfrage mit eingebunden. Wir sind erst in einem zweiten Schritt dann hergegangen und haben insbesondere Kontakt zu Selbstvertretungsgruppen in Österreich aufgenommen und sie eingeladen, an diesem Projekt auch zu partizipieren und teilzuhaben. Und ganz, ganz konkret gibt es im Rahmen des Projektes die sogenannte Referenzgruppe. Also es ist eine Gruppe, in der sich die Expertinnen, die Mitforschenden mit Lernschwierigkeiten alle 2 Monate treffen, für 2 Tage. Ich komme jetzt gerade auch von einem derartigen Treffen und wo wir zum einen uns gerade zu Beginn viel ausgetauscht haben darüber, was ist Forschung ganz konkret, was bedeutet Forschung, wie wird Forschung praktisch auch durchgeführt. Und wir uns ganz, ganz viel mit den Themen, die uns in dem Forschungsprojekt beschäftigen, also Teilhabe, der Bedeutung von Teilhabe im Lebenslauf von Menschen mit Behinderung beschäftigt haben. Und wir jetzt auch hergehen und versuchen, die Interviews, die wir im Rahmen dieses Projektes erhoben haben, also die Lebensgeschichten von Menschen mit Lernschwierigkeiten, gemeinsam mit Expertinnen, die quasi teilweise auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, gemeinsam zu deuten und zu interpretieren, um zu schauen, welche Kräfte sind da wirksam, wie schaut es denn wirklich aus mit Teilhabemöglichkeiten in der Biografie, um auch nicht zu sagen, es sind wieder nur nicht behinderte sogenannte Expertinnen, die dann sagen, so und so ist es, sondern wir versuchen das eben in einem gemeinsamen Prozess zu machen.
Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, Herrn Franz Hoffmann, der bei uns im Publikum Platz genommen hat und der Teil dieser Gruppe war, um ein Statement aus dem Publikum zu bitten und ihn zu fragen, wie er diese Forschungsarbeit, wenn man sie so titulieren will, erlebt hat.
Ja, schönen guten Abend. Nochmal die Frage bitte.
Ich würde gern von Ihnen erfahren, wie Sie diese Forschungstreffen erlebt haben und was Sie für sich selber daraus mitnehmen konnten.
Ja, wie gesagt, wir arbeiten an Interviews, die zum Beispiel der Herr König auch schon geführt hat. Und wir treffen uns alle 2 Monate einmal in Wien oder manchmal auch in Innsbruck. Und wir arbeiten an den Interviews und schauen sozusagen, was uns auffällt, was zum Beispiel einen Menschen mit keiner Behinderung oder Lernschwierigkeit, besser gesagt, nicht auffällt zum Beispiel. Oder wie man den Menschen halt dann sieht.
Also wenn man so will, auch ein bisschen eine neue Sichtweise mit hereinbringend.
Ja, oder auch so auf die Art, also es geht darum, das Ganze, die Interviews, die geführt werden, was man herausfindet. Oder, ja.
Ich sage an dieser Stelle einmal Dankeschön für dieses spontane Statement aus dem Publikum und möchte aber doch nochmal tiefer nachhaken. Sie haben vorhin die Interviews erwähnt. Ich glaube, es waren 20 an der Zahl, wenn ich mich richtig erinnere. Sind Ihnen aus diesen Befragungen Geschichten in Erinnerung geblieben, die besonders gut funktioniert haben, was die Teilhabe im Leben und im Arbeitsleben anlangt?
Ich würde mal sagen, sehr, sehr viel an Möglichkeiten, die Menschen haben, wirklich sehr, sehr stark geprägt von einem starken sozialen Umfeld, das diese Menschen unterstützt hat, dass es Menschen gegeben hat, die an diese Personen geglaubt haben. Auf der einen Seite, ich denke, ein anderer Faktor ist sicher auch Menschen, die den Sprung aus Einrichtungen hinaus geschafft haben, haben zum Teil durch Selbstvertretungsgruppen Informationen bekommen, konnten ihre Tätigkeit ein Stück weit auch in Beziehung setzen. Ich finde ganz, ganz spannend, die Frau Monika Rauchberger, Projektleiterin des Projekts WIPS. Wir informieren, beraten und bestimmen selbst aus Innsbruck, die selbst auch Expertin in dem Forschungsprojekt ist, die in der Zeitschrift Behinderte Menschen auch ihre Lebensgeschichte abgedruckt hat. die schreibt oder sagt auch aus ihrer Biografie, sie ist hat in einer Einrichtung gelebt und ist dort aufgewachsen, hat gesagt, für sie war lange Jahre nicht bewusst, dass das, was sie tut, gar nicht richtige Arbeit ist. Und sie kannte einfach gar nichts anderes, bis an einem Punkt sie von außen auch diese Information bekommen hat. Es gibt auch etwas anderes. Wir sehen in den Lebensgeschichten der Menschen ganz, ganz massiv einen Mangel an guter Information, einen Mangel an Unterstützung, der die Menschen wirklich dorthin führt, wo sie auch wirklich hinwollen. Sei denn, wie ich gesagt habe, es gibt zum einen dieses soziale Umfeld, es gibt den Kontakt beispielsweise zur Selbstvertretung oder es gibt einfach auch Personen, die, ja, in der Fachsprache ist so der Begriff der Resilienz da immer einer, der immer wieder kommt. Also wo Kräfte in diesen Menschen wirksam sind, die setzen sich durch. Sie haben ein ganz besonderes Durchhaltevermögen, können Kräfte mobilisieren, die andere Menschen nicht können. Aber es zeigt sich immer wieder, dass Teilhabe und die Unterstützung von Teilhabe in diesen Biografien einfach nichts Selbstverständliches ist, sondern etwas, was ganz, ganz hart erarbeitet werden muss.
Also wenn ich Sie jetzt richtig zusammenfasse, dann könnte man verkürzt sagen, je engagierter das Elternhaus, desto eindrucksvoller die Karriere.
Könnte man in einigen Fällen sicher so sagen, ja.
Herr Lingenhöhle, wie jetzt Herrn Oliver König so sprechen hörte, fiel das Stichwort richtige Arbeit. Was ist das überhaupt in Ihren Augen? Gibt es das überhaupt? Soll man da differenzieren zwischen richtiger Arbeit und nicht richtiger Arbeit? Wie sehen Sie das? Also jemand, der jetzt nicht von Lernschwierigkeiten betroffen ist, sondern von einer ganz anderen Art der Behinderung, die man vielleicht nicht sofort nach außen erkennt und zuordnen kann.
Naja, man muss unterscheiden zwischen Erwerbsarbeit und Arbeit, wie zum Beispiel ein Hobby ausüben oder Hausarbeit oder Nachbarschaftshilfe oder ehrenamtliche Arbeit, diesen Dingen. Ja. Und für mich ist es wichtig, dass ich selbstbestimmt arbeiten kann. Also, dass ich selber entscheiden kann, was ich wann, wie lange tue. Und für mich ist es nicht so wichtig, dass ich eine bezahlte Arbeit ausüben kann. Für mich persönlich. Aber das sieht jeder anders. Also jetzt jeder Mensch, der dieselbe Diagnose hat wie ich.
Also Sie persönlich, wenn man so will, stellen den monetären Aspekt ein Stück weit nach hinten.
Ja.
Sie haben in der Vorbereitung mich gefragt, was ich denn unter Erfolg verstünde. Ich würde Ihnen diese Frage gerne zurückgeben und Sie fragen, wann Sie von sich selber sagen, Sie hätten Erfolg gehabt.
Das ist Ansichtssache. Also das ist das hängt davon ab, welchen Standpunkt ich einnehme. Ich kann ein und dieselbe Sache einmal als Erfolg betrachten, ein anderes Mal als Misserfolg oder was auch immer. Das, was einem oft vorgegaukelt wird als erstrebenswert und erfolgreich, wenn man das verinnerlicht hat, dann oder muss von mir sprechen, wenn ich das verinnerliche, dann bin ich gescheitert. Also in vielen Dingen gescheitert im Leben. Also für mich ist das keine gute Strategie, wenn ich so die gängigen Werte übernehme. Das heißt, ich muss mir meine eigenen Werte überlegen und schaffen und meine eigenen Kriterien anlegen. Dann kann ich sagen, dass ich da und dort erfolgreich gewesen bin, ja.
Gehen wir wieder vielleicht ein Stück weit zurück zu Menschen mit Lernschwierigkeiten. Welche Kriterien braucht es da, damit eine Teilhabe wirklich gelingen kann? Welche Ergebnisse kann man aus heutiger Sicht schon präsentieren, Herr König, wo Sie sagen, wenn das der Fall ist, dann könnte es funktionieren?
Also ich würde mich der Formulierung vom Herrn Lingenhülle auch anschließen wollen. Ganz, ganz stark der Faktor der selbstbestimmten Form, auch wie Arbeit aussehen kann. Also dass Teilhabe in der Form, wie ich sie persönlich für mich anstrebe, nicht etwas ist, was erkämpft werden muss, wo ich ganz, ganz viele Barrieren überwinden muss, Widerstände überbrücken muss. Ein Prozess, in dem ich vielleicht auch scheitern kann, einfach weil mir vielleicht Unterstützung oder Information gar nicht zur Verfügung steht, um zu sagen, also welche Kriterien bräuchte es, um Teilhabe umzusetzen. Also es wäre für mich immer wieder ganz, ganz einfach zu sagen, Österreich hat im Jahr 2008 die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung ratifiziert und wäre die UN-Konvention umgesetzt, wäre genau das in Praxis, also dass Teilhabe ein Rechtsanspruch des Individuums ist. Das bedeutet Informationen, Wahlmöglichkeiten, das bedeutet das Problem nicht im Individuum, nicht im Menschen zu verorten, sondern das Ganze als ein auch systemisches Problem zu sehen und daran anzusetzen, Unterstützung anzubieten, wo nicht der Mensch ist, der sich den Systemen anpassen muss, sondern Unterstützung, die den Mensch in seiner Lebenssituation und seinem Teilhabewunsch entsprechend dort auch angeboten und umgesetzt wird.
Also anders formuliert, nicht der Mensch soll sich dem System anpassen, sondern es sollten Systeme gefunden werden, die sich dem Menschen anpassen können. Mhm. Sehe ich das so? Ist das so korrekt?
Ja, also wieder kurz zurückzukommen zum Thema Politik. Wir sehen immer wieder Unterstützungssysteme, in denen der Mensch erst diese und jene Kriterien erfüllen muss, auch gekoppelt mit dem Thema Erfolg, ganz, ganz klar auch von außen festgelegt wird, welche Parameter müssen erfüllt sein, dass es Erfolg ist. Wir sehen Maßnahmen, die sehr, sehr stark an den Defiziten der Personen ansetzen und ja, also ein Stück weit, und das drückt die UN-Konvention, die sich ja ganz, ganz stark an einem sozialen Verständnis von Behinderung orientiert. Das heißt, Behinderung ist kein Problem oder Phänomen, das eine Eigenschaft einer Person darstellt, sondern Behinderung resultiert aus Barrieren und der Erfahrung von Diskriminierung im Lebenslauf von Menschen. Und daran würde es gelten, anzusetzen.
Sie haben die Politik angesprochen. Was wünschen Sie sich denn? Was wünschen Sie sich denn politisch gesehen, damit Sie Ihr Leben selbstbestimmt und selbstständig führen können?
Naja, also was ich mir für meinesgleichen wünschen würde, fallen mir spontan zwei Dinge ein. Das eine ist, dass man sich mehr kümmert um Menschen, die aus der Psychiatrie entlassen werden, ja? Also übersiedeln, die eigene Wohnung übersiedeln, aus der Psychiatrie die eigene Wohnung übersiedeln und unter Umständen von einem Moment auf den anderen allein sind, wenn sie keine Angehörigen haben, ja? Und dann oft nicht wissen, wie sie ihren Tag gestalten sollen, mhm, und ziemlich allein sind. Ja. Und da gibt es zu wenig Hilfestellung für diesen Übergang. Ja. Mhm. Das ist das eine, was ich mir wünschen würde. Das andere, dass es zwischen erstem Arbeitsmarkt und zweitem Arbeitsmarkt eigentlich, also dass es nichts dazwischen gibt. Also dass es keine Formen gibt, wo man einerseits eine Unterstützung bekommt, ob das jetzt eine Berufsunfähigkeitspension ist oder eine Notstandshilfe oder was auch immer, mit der Möglichkeit, 20, 30 Stunden zum Beispiel zu arbeiten. Also wenn man mehr als die Geringfügigkeitsgrenze verdient, das sind jetzt, glaube ich, 350 Euro im Monat, dann verliert man die Unterstützung. Also da ist der Übergang, der Wechsel sehr abrupt. Und man muss entweder super gut funktionieren, um einen 40-Stunden-Job auszuhalten, oder man ist quasi ein Sozialfall unter Anführungszeichen. Und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Da würde ich mir Übergangsbereiche wünschen. Für mich persönlich, also ich habe es momentan ganz gut getroffen mit einer Selbsthilfegruppe. Es hat lange gedauert, bis ich da das Richtige gefunden habe, bis ich den richtigen Arzt, bis ich das richtige Medikament gefunden habe. Das war ein langer, langer Prozess. Da kann man, könnte man sagen, das hätte schnell auch gehen können. Ja.
Ja, schnell vergeht bei uns nur die Zeit, aber wir haben noch genug davon, um eine der letzten Fragen abschließend zu diskutieren. Herr König, wir haben lange Zeit in dieser Sendung auch und in Vorbereitung dieser Sendung nach Parallelen gesucht. Ist das schon eine dieser möglichen Faktoren, die sowohl Menschen mit Lernschwierigkeiten als auch Menschen mit psychischen Behinderungen betrifft, dass es scheinbar schwer ist, aus einer Einrichtung, in der man einmal drinsteckt, wieder rauszukommen? Ist das etwas, das Sie sozusagen von wissenschaftlicher Seite belegen können, oder ist das eine Luftschlosstheorie?
Ja, mit belegen tut man sich in Österreich immer sehr schwer. Es gibt wenig bis gar keine unabhängig geführte Grundlagenforschung in Österreich, auch wenig politische Bereitschaft, sage ich jetzt aus meiner eigenen Überzeugung heraus, bestimmte Sachen auch durch eben unabhängig durchgeführte Forschung auch ans Tageslicht zu fördern, weil sich daraus auch politische Folgerungen ableiten lassen würden. Ich würde sagen, da, also zu Ihrer Frage, das kommt wieder auf den Punkt zurück. Unterstützung in der Form, wie sie gewährt wird im österreichischen Sozialrecht, das ja auch alles andere als es gibt Unterschiede in Bundesländern, es gibt Unterschiede, ob ich eine Behinderung von Geburt an erworben habe. Es gibt ja so viele unterschiedliche Stellen, an die ich mich hinwenden muss. Aber in dem Regelfall sieht man, dass Unterstützung gerade bei Menschen mit Lernschwierigkeiten an Systeme gebunden ist. Also bin ich in der Werkstatt, bekommt die Werkstatt einen Tagsatz für mich, will ich aus der Werkstatt raus, gelte aber eigentlich als arbeitsunfähig, drum bin ich ja in der Werkstatt. Das ist nicht möglich, österreichweit. Also es gibt Ausnahmen, Bundesland Vorarlberg zum Beispiel ist so eine positive Ausnahme, aber es ist dann im Regelfall nicht möglich, dass mir das gleiche Geld auch zur Verfügung steht, und so würde ich Teilhabe als Recht auch verstehen, dass was ich anstrebe an Teilhabe in den Lebensbereichen, die mich betreffen, dass ich diese Unterstützung eigenverantwortlich dann auch so organisieren kann. Also dass das individuelle Recht im Vordergrund steht, die monetäre Unterstützung, die personelle Unterstützung der Person als solches dann zur Verfügung steht.
Wenn ich jetzt eine Kurzzusammenfassung dessen gebe, kann die in etwa so aussehen, dass Sie kritisieren, dass es für die Institution als solche unter Umständen mehr finanzielle Möglichkeiten gibt, als für den einzelnen Betroffenen, der oder die alleine dasteht?
Natürlich, ja. Also ich meine, da hängen ja auch politische Interessen dran. Persönliches Budget als ein Beispiel ist in Österreich individuelle Assistenz nicht einmal für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen in allen Lebensbereichen konsequent umgesetzt. Bei Menschen auch mit psychischen Erkrankungen, Menschen mit Lernschwierigkeiten steht persönliche Assistenz überhaupt nicht zur Verfügung.
Ja, die Zeit läuft. Sie läuft schneller, als uns lieb ist. Ich würde aber trotzdem Sie beide um ein Schlussstatement bitten. und dieses mit der Frage einleiten, was muss denn geschehen Ihrer Meinung nach, damit Menschen mit Behinderungen am ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen können?
Wenn ich an die Kurse denke, die mir das Arbeitsmarktservice vermittelt hat, wo es also darum gegangen ist, einen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben zu verfassen, fällt mir ein, dass die halt stark unter Erfolgsdruck stehen, auch diese Institute und diese Betreuer, und vielleicht zu wenig Rücksicht nehmen auf die individuelle Situation und auf die individuellen Fähigkeiten der Kursteilnehmer. Also da ist irgendwie ein Spannungsverhältnis, das man auflösen müsste.
Stichwort Spannungsverhältnis, Herr König, wo orten Sie Verbesserungspotenzial?
Also man kann es nur immer wieder herausstellen, eine konsequente Umsetzung der UN-Konvention, nicht nur im Bereich Erwerbsarbeit, sondern in allen in der UN-Konvention definierten Lebensbereichen, Teilhabe als Rechtsanspruch, als individueller Rechtsanspruch und auch das Zulassen und auch das Fördern alternativer Lebenskonzepte. Die hehre Richtung und Glaube, Vollbeschäftigung oder Erwerbsarbeit für alle, auch die, die es nicht wollen, zwanghaft umzusetzen, halte ich für den verkehrten Weg im Sinne auch von Teilhaben, teilzuhaben an den Sachen, die mir subjektiv bedeutsam und wichtig sind.
Dann sage ich Dankeschön an dieser Stelle fürs Kommen. Dankeschön, dass Sie heute hier mit uns diskutiert haben. Nähere Informationen zur UN-Konvention und zu den Sendungen von Frick Radio finden Sie auch unter www.frick-radio.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dirnbacher.
Sie hörten eine Sendung aus der Reihe Lebens- und Arbeitswelten. Das gleichnamige Projekt wird vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz gefördert. Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.frick-radio.at.